Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lade euch dazu ein, dass wir uns kurz mal der Frage stellen, die ich vorhin gestellt habe. Wofür hast du eigentlich Zeit? Jemandem fallen vielleicht jetzt einzelne Tätigkeiten ein oder auch die Bandbreite der Aufgaben, die zu erfüllen sind. Jemand anderem möglicherweise, dass er oder sie etwas vergessen hat zu erledigen, weil die Zeit gerade so gefüllt war, dass es in den Hintergrund geriet. Mancher entdeckt vielleicht auch die tiefere Dimension in dieser Frage, die Dimension des Sinns. Ich habe Zeit, unabhängig davon, ob es sich für mich gerade so anfühlt oder nicht. Ja, aber wofür? Wofür ist denn die Zeit da? Wofür habe ich sie denn? Als Grundlage für die Predigt haben wir heute einen relativ kurzen Text. Das heißt nicht, dass man damit schnell fertig wird. Aber wenn es um Zeit geht, müssen Texte kurz sein. Denken wir vielleicht. Vor allem ist dieser kurze Text aus dem 1. Korintherbrief sehr grundsätzlich, obwohl er fast nebensächlich dort zu lesen ist. Irgendwo mitten in einem Kapitel. Und dieser Text wird uns ziemlich fremd klingen. Aber gerade das Fremde bringt ja oft zum Aufhorchen. Es ist in der Pädagogik geradezu eine Methode, etwas zu verfremden. Damit man nochmal wieder ins Stutzen kommt und denkt, hä? Was ist denn das? Und dann wird man wieder aufnahmefähig. Der Inhalt des Textes klingt uns möglicherweise fremd. Aber was dahinter steckt, ist dem, was wir glauben, gar nicht fremd. Es kann also sein, dass uns da auch etwas verloren gegangen ist. Und es passt zu unserem Gespräch am Mittwoch in der Mitgliederversammlung darüber, was wir in unserer Gemeinschaft in Zukunft eigentlich machen wollen und wie. Ich wünsche mir für die Predigt, dass wir uns anregen lassen, vielleicht auch aufregen lassen, unser Leben so zu gestalten, wie es der Zeit entspricht, die Gott uns schenkt. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 7, lesen wir die Verse 29 bis 31. Sie sollten eigentlich zum Mitlesen kommen, jawohl. Ja, danke. Ich mache Druck. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Schwestern dürfen sich heutzutage gerne mit angesprochen fühlen, das kamen sie sich auch damals vor, sie wurden noch nicht angeredet. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Auch, man könnte vielleicht besser übersetzen, für die Zukunft. Sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. So, das war schon der Text. Wofür hast du Zeit? Ich meine, dass diese Frage in diesem Text zum Klingen kommt. Hab versucht, das in drei Abschnitte aufzuteilen, die Beschäftigung damit. Das wird verschwimmen miteinander. Es war gar nicht so einfach, das so irgendwie systematisch zu trennen. Aber ich glaube, dass uns das viel bringt, mal zu gucken. Erstens, die Zeit drängt. Zweitens, die Zeit ist Möglichkeit. Drittens, die Zeit gehört Jesus. Die Zeit drängt. Der Titel kommt aus der wörtlichen Übersetzung, die Zeit ist zusammengedrückt, sagt Paulus. Und nun ist da interessanterweise nicht der griechische Begriff für den Zeitlauf, den Chronos, verwendet. Das würde man eigentlich erwarten. Wir arbeiten ja auch mit so einem Zeitstrahl, irgendwie alles schreitet voran und setzt sich fort. Hier ist der Begriff Kairos verwendet, der sonst für einen günstigen Zeitpunkt steht, für einen Zeitpunkt der Entscheidung, für einen bestimmten Zeitpunkt. Und der ist zusammengedrängt. Entscheidungszeit. Kurz ist nur eine Variante einer Übersetzung, bringt nur einen Aspekt dieses Zusammendrückens der Zeit zum Vorschein. Kurz ist wie die Dauer. Ja, ganz offensichtlich auch. Das zweite ist, die Zeit ist bedrängt, könnte man auch übersetzen. Und das passt gut in den Zusammenhang. Paulus hat vorher gerade davon gesprochen, dass er den Christen in Korinth wünscht, dass sie frei sind, darin zu leben, dass es für sie Verfolgung gibt, dass sie bekämpft werden, weil sie an Jesus glauben, dass es also eine schwierige Zeit ist, in der sie leben. Insofern bedrängt und zusammengedrückt. Es gibt da Druck in dieser Zeit. Und daraus sollen sie die richtigen Konsequenzen ziehen. Das hilft natürlich dann zu wissen, die Zeit ist kurz. Aber nun kommen manche Schlaumeier und sagen, ja Paulus, das hast du vor 2000 Jahren geschrieben. Vor 2000 Jahren, du hast noch gedacht, Jesus kommt ja demnächst wieder. Heute wissen wir ja viel besser, dass das noch lange, lange gedauert hat. So entkräftet man dann tatsächlich in der Theologie vieles, was Paulus gemeint hat. Und meiner Ansicht nach völlig zu Unrecht. Wir machen damit deutlich, ja, es war schon so lange her, es wird bestimmt auch lange dauern, dass wir eigentlich gar nicht mehr davon ausgehen, dass Jesus Christus das ernst gemeint hat, als er aus dieser Welt wieder abgetreten ist, nachdem er einmal reingekommen ist und gesagt hat, ich werde wiederkommen. Und zwar so, dass niemand wissen wird, wann das ist. Und die, die nicht mit mir rechnen, werden so negativ überrascht sein, dass es ihnen vorkommen wird, als würde ein Dieb in ihrem Haus einbrechen. Den erwartet man auch nicht. Sonst würde er nicht einbrechen. Damit rechnet man ganz und gar nicht. Ich habe das einmal erlebt tatsächlich bei mir zu Hause, als ich noch bei meinen Eltern wohnte, dass ich Heiligabend war, das weiß ich noch, von meiner Schwester, die ein paar Häuser weiter wohnte, damals nach Hause kam von einer gemeinsamen Weihnachtsfeier, die wir dort verbracht hatten. Und in unserem Haus gab es Geräusche, hinten im Schlafzimmer. Aber in diesem Haus gab es immer Geräusche. Es war ein Fertigbauhaus, das knackte und knisterte überall. Und ich habe gedacht, du spinnst wieder. Ein paar Jahre vorher hätte ich mir wahrscheinlich in die Hosen gemacht bei diesen Geräuschen. Das war immer furchtbar. Meine Eltern waren nicht viel weg. Aber wenn wir mal alleine waren als Kinder, war das immer schlimm. Weil man immer den Eindruck hatte, irgendjemand geht durchs Haus. Ich dachte, du machst dich jetzt mal nicht verrückt. Am nächsten Morgen erzählen mir meine Eltern, das Schlafzimmer war völlig durchwühlt und das Fenster war offen. Da ist jemand eingestiegen. Der war noch da, als ich kam. Wir wussten am Ende, meine ich sogar, wer es war. Jemand aus dem Dorf, wurde aber nie zur Anzeige gebracht. Aber ich hatte nicht recht. Und ich habe den auch nicht, wahrscheinlich auch besser, den nicht zu stellen. Der muss ja erst geflohen sein, als ich dann kam. Aber damit hat man nicht gerechnet. Oh. So werde ich wiederkommen, sagt Jesus. Das heißt, die einzige Haltung, in der man angemessen damit umgeht, mit dieser Ankündigung, ist, man lebt heute schon mit ihm und stellt sich darauf ein. Aber das geht auch anders. Deshalb macht Paulus das wohl nochmal deutlich. Ihr Lieben, diese Welt ist vorläufig. Und ihr wisst, dass Jesus kommt. Jetzt betrachtet euer Leben mal von diesem Standpunkt aus. Und er hat gesagt, er kommt bald. Also wird er auch bald kommen. Dann sagen wir, ja, was soll denn jetzt bald heißen? Du hast gedacht, er kommt noch zu deinen Lebzeiten, Paulus. Da kann man ja noch in dieser Erwartung leben und sich freuen darauf. Und ja, er ist bestimmt morgen da oder vielleicht heute Nachmittag noch oder so. Und da freut man sich denn, dass das bei uns schon so schlaff geworden ist, ist auch wohl gar kein Wunder. Der Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein, dem verdanke ich das, diese Entdeckung, dass die Freude darüber, dass jemand kommt, überhaupt nicht davon abhängt, wann der kommt. Wenn sich jemand ankündigt, ist es unabhängig davon, ob der in 2 Monaten bei mir auftaucht oder in 2 Tagen, ob ich mich darauf freue schon oder nicht. Das liegt nur an der Beziehung, die ich zu demjenigen habe. Aber nicht an der Zeit, die das noch dauert. Also Paulus lädt uns ein, in gespannter Erwartung zu leben. Und da habe ich mich erinnert an eine Teenkreisstunde, die ich früher mal gehalten habe, als ich gerade erst Jesus kennengelernt hatte, im Teenagerkreis. Da habe ich so nach einem Material gearbeitet und da war die Frage, und die hat mich bis heute bewegt, mich diese Frage immer mal wieder: Wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, was würdest du dann machen? Das kann man ja blöd vorkommen, aber überleg doch mal kurz, was würdest du machen, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Welche Antwort auch immer du jetzt gefunden hast, deutlich wird aus meiner Sicht, wenn man sich dieser Frage wirklich mal stellt, ja, dass man nochmal anders über das denkt, was man so täglich vorhat. Wir planen und planen, heute das und morgen das, das ist auch nötig und richtig. Ich frage es nur, mit welchem Blick man das tut, aber wenn man jetzt wüsste, du hast noch 24 Stunden, dann würde man jetzt ja mal sortieren, was ist denn eigentlich nicht so wichtig? Was musst du jetzt nicht mehr unbedingt erlebt und gemacht und getan haben? Um was unbedingt doch noch? Ich glaube, dass uns dieser Text dazu einlädt, nicht hektisch zu werden. Manche leben ja ganz hektisch. Es muss möglichst viel rein in die Zeit. Das ist ja auch das Verrückte. Wir haben ja lauter Geräte, die uns eigentlich Zeit bringen sollten. Wir müssen nicht mehr am Waschbrett abwaschen. Die wenigsten von uns waschen noch an der Spüle überhaupt ab. Wenn man auf der Arbeit ist, hat man lauter Geräte, die einem die Arbeit abnehmen. Alles geht viel schneller, aber wir haben nicht mehr Zeit gefühlt. Wir packen nur einfach mehr rein. Wir reisen viel schneller heute, haben deshalb nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken, was man bestimmt auf Reisen früher getan hat. Mir tut das jedenfalls gut. Ich muss deshalb extra spazieren gehen. Wir stopfen das vielleicht voll. Das ist nicht gemeint. Lebe hektisch. So nach dem Motto, oh, sei es ganz eilig und so. Nein, sondern überleg dir, was zu tun ist. Der Kirchenvater Augustinus hat das mal so ausgedrückt: Der Mensch ist ja so, anstatt die Welt zu benutzen und Gott zu genießen, genießt der Mensch die Welt und benutzt Gott. In Klammern von mir dazu. Punkt. Es ist eine Frage, was ist wichtig? Wofür hat Gott eigentlich diese Zeit gegeben? Aus meiner Sicht finden wir darauf viele Hinweise in der Bibel und manche ganz deutlich. Zum Beispiel hat das auch der gleiche Autor mal begründet. Petrus. Warum eigentlich diese Welt noch nicht zu Ende ist, diese Weltzeit? Und da sagt er, damit noch Menschen zu Jesus umkehren können. Damit Gottes Liebe noch bekannt wird in dieser Welt. Und die Zeit drängt. Jetzt ist die Frage, worin investieren wir sie? Wofür ist sie eigentlich da? Wofür hast du sie? Wenn diese Welt vorläufig ist, denke ich, wird auf jeden Fall der Hinweis gegeben, investiere nicht in etwas, was vorläufig ist, was sowieso sein Ende demnächst findet. Wir erleben das gerade mit dem Haus meiner Mutter. Steht auf einem schönen Grundstück. Das Grundstück ist auch das Schöne daran. Wir haben gerade neulich ein Gespräch mit der Bank gehabt, wo es auch mal darum ging, dass die mal eine Schätzung machen, was das eigentlich wert sei, weil wir das mit den ganzen Erbschaftsfragen ja auch klären müssen und so. Und dann fragte die so genauer nach, die Mitarbeiterin, nach dem Haus. Und dann machten mein Schwager und ich deutlich, nee, das Haus ist nicht stark renovierungsbedürftig. Das kann man nicht mehr renovieren. Da würde ich nichts mehr drin investieren. Das ist wirklich Schrott. Da noch etwas zu machen, wäre vergeudete Mühe und vergeudeter Einsatz. So unser Leben mal angucken, was davon wird sowieso abgerissen, wenn die Zeit dieser Welt zu Ende ist. Worin lohnt sich die Investition nicht? Und auf der anderen Seite, worin lohnt sie sich? Die Investition. Ich habe das neulich ganz praktisch für mich buchstabieren müssen, als meine Fußballmannschaft, deren Trainer ich bin, dieses Landespokalfinale erreicht hatte. Und wir haben dann ja hoch verloren gegen die Bundesligamannschaft von Holstein Kiel. Das machte alles nichts. Die Jungs hatten eine Riesenfreude. Haben hinterher gefeiert. Da war ein Reisebus aus Ratzeburg mitgekommen mit 50 Leuten. Die haben da richtig Stimmung gemacht. Kostete nachher auch ein paar tausend Euro, weil da auch eine Bande kaputt gegangen ist. Und ja, die haben da Pyrotechnik abgebrannt und sowas alles. Aber für diese Mannschaft war das so ein Erlebnis. Der Abteilungsleiter hat nachher einen Teil des Geldes sogar selber bezahlt und sagt, Matthias, das hat sich gelohnt. So. Obwohl man natürlich auch schimpfen musste mit den Fans, ein bisschen, dass sie da nichts zerstören, aber mir war das ein bisschen unangenehm. Aber jedenfalls haben die da denn mit der Mannschaft gefeiert, diese Zuschauer, und ihr habt das wahrscheinlich schon mal erzählt, und es besteht ja so eine Feindschaft zwischen der Möllner Sportvereinigung und dem Ratzeburger Sportverein. Das ist eine Feindschaft bei einigen. Die meisten leben das gar nicht. Mich interessiert das auch überhaupt nicht. Also interessieren tut es mich schon, aber ich lebe das ja nicht. Aber das war, und dann gibt's da so Gesänge, dann hüpfen die, und wer nicht hüpft, der ist ein Möllner. Was natürlich das Schlimmste ist, was einem passieren kann als Ratzeburger, ein Möllner zu sein. Und dann hüpfen alle mit. So, und dann ist das richtig Stimmung, und das ist toll. Ich sag mal, das ist an sich eine tolle Sache, wenn man irgendeine gute Parole hat. Aber ich hatte für mich so den Eindruck, nee, Matthias, da stimmt doch was nicht. Und dann haben die das beim Kreispokalfinale, das wir dann gewonnen haben, zwei Wochen später, haben die das wieder gemacht. Und da bin ich schon gleich nicht mit hingegangen. Und habe dann überlegt, wie wird das jetzt verstanden, dass du da nicht mit hingehst? Und bringst du deinen Jungs jetzt das Signal, du freust dich nicht oder so. Ne? Man weiß ja nie, wie die Sachen verstanden werden. Ich bin vorher schon zu den Trainern der Gegner gegangen und habe gesagt, wisst ihr was, die Truppe ist wieder hier. Ich möchte nur, dass ihr wisst, unsere Mannschaft hat damit nichts zu tun, was von der Seite vielleicht kommen könnte. Nur das sind nicht unsere Werte, die wir verfolgen. So, und dann bin ich weggeblieben von diesem Hüpfen und so. Und interessanterweise, einer der jungen Männer auch. Der ist dann mit mir mitgekommen. Also wir haben nicht drüber gesprochen, der ist einfach mit mir mitgekommen. Und das hat mir so deutlich gemacht, man ist immer wieder in Versuchung, Werte zu leben, die mit dieser Welt untergehen werden. Und ich glaube, Menschen zu schätzen, ist ein Wert, der nicht untergeht. Und dann mache ich gewisse Dinge einfach nicht. Oder ich mache sie eben. Geht mir auch genug bei schief. In dem Fall habe ich gedacht, okay, ich glaube, die Entscheidung war richtig. Ich habe es dann der Mannschaft nachher auch erklärt. Genau. So, jetzt haben wir das mal ein bisschen zunächst mal vom Negativen her betrachtet. Jetzt als Zweites geht es darum, die Zeit ist Möglichkeit. Paulus schreibt ja nun auch davon, die Frauen haben. Also bei den Frauen würde man jetzt sagen, die Männer haben. Er schließt das also nicht aus für Christen. Er sagt nicht, trennt euch mal alle voneinander. Sondern er gibt nur der gelebten Ehe einen bestimmten Charakter. Oder die weinen. An anderer Stelle kann er sogar sagen, weint mit den Weinenden. Die sich freuen, freut euch mit den Freuenden, sagt er sogar. Also nehmt Anteil an der emotionalen Erlebniswelt anderer Menschen. Das bedeutet Menschen schätzen. Und er sagt nicht, habt keine Emotionen mehr. Das haben immer wieder Leute daraus gemacht. Mancher hält das sogar für einen christlichen Lebensstil dann, bloß nichts empfinden. Ich halte das eher für hinduistisch-buddhistisch oder so, wenn man dann möglichst im Nirvana irgendwie verschwimmt und einem nichts mehr was ausmacht, kein Leid, weil das ja eben so schmerzhaft ist. Natürlich, keiner will Schmerzen. Es will ja keiner einen Grund haben zu weinen. Aber Paulus geht davon aus, dass es den in unserem Leben aber gibt. Jetzt ist die Frage, wie weinen wir denn? Und wie freuen wir uns eigentlich? Oder die kaufen. Er sagt jetzt einer Konsumgesellschaft wie unserer nicht, kauft nichts mehr. Sondern er geht davon aus, wir alle kaufen auch etwas. Und die diese Welt gebrauchen. Dieser Ausdruck ist jetzt ja der allgemeinste, der zieht das auf das Allgemeine. Also alles, was wir in dieser Welt erleben, das erleben wir. Davon geht Paulus ganz offensichtlich aus. Christen sind mitten in dieser Welt. Und Christen sind mitten in diesem Leben. Mit allem, was dazugehört, wir haben Emotionen. Wir haben Lebensverbindungen, Beziehungen. Wir haben etwas nötig und müssen es uns beschaffen. Und diese Welt ist uns als Lebensmittel gegeben und das soll auch genutzt werden. Die Frage ist nur wie. Es sind also Möglichkeiten in dieser Welt. Und mit welchem Charakter werden sie eingesetzt? Was heißt das für unseren Umgang mit unserem Leben, dass wir wissen, die Zeit in dieser Welt ist vorläufig. Sie ist nicht das Letzte. Für uns sind das eine Menge. Meine Mutter ist jetzt 86 geworden. Helga, ja, schon länger in dieser Welt. Ja, das ist eine Menge. Helga könnte uns eine Menge erzählen aus ihrem Leben. Wir würden Tage füllen können. Es ist ja nicht kurz. Aber im Vergleich zu dem Raum bei Gott, der Ewigkeit genannt wird, ist das verschwindend. Und auch die Emotionen, sagt Paulus im Römerbrief, das, was wir in dieser Welt erleben, und er nimmt da, weil die bedrängt werden, weil sie an Jesus glauben und wirklich Schwierigkeiten haben, die Christen in Rom, nimmt er das auf, das, was ihr an Leid und Schmerz erlebt, wird nicht der Rede wert sein gegenüber der großartigen Wirklichkeit, die ihr bei Gott erleben werdet. Damit will er nicht sagen, es ist nicht der Rede wert, sondern er setzt das in einen Vergleich, in eine Beziehung. Im Vergleich zu dem, was Gott euch schenken wird, ist das nichts, sagt er. Nicht an sich ist das nichts, sondern im Vergleich dazu. Deshalb nochmal der Impuls jetzt und etwas mehr aufgenommen. Investiere in das, was bleibt. Und nicht in das, was vergeht. Was wäre denn das in einer Ehe? Wir können so schöne, herzzerreißende Liebeslieder hören. Ich kann ohne dich nicht leben und so. Mal im Ernst jetzt, wenn dir das jemand sagt, was passiert jetzt mit dir? Ist das eine Freude? Ja, natürlich zunächst. Was ist das genial? Da habe ich mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, dass irgendjemand mal ohne mich nie auskommt. Aber was für eine Last ist denn das? Ich bin dafür verantwortlich, dass es diesem Menschen gut geht und dass der leben kann und dass der Leben hat. Wie soll ich denn da irgendwas machen können? Das kann niemand tragen. Und meistens, da wo es gesagt wird, wenn ich das mal so resümiere in meinem Umfeld, ist es dann auch gescheitert. Weil das uns nämlich einen Druck aufbaut, den wir alle nicht miteinander tragen können. Das belastet die Beziehung. Jesus lässt uns frei. Der sagt, du bist darauf nicht angewiesen. Natürlich bin ich auf meine Frau angewiesen. Irgendwie. Ich wollte sie ja auch haben, aber das ist schon der gewaltige Unterschied. Ich wollte, nicht ich musste. Kochen könnte ich auch noch lernen, glaube ich. Also wenn es dann jeden zweiten Tag Nudeln gibt und so, das würde ich alles überleben. Ne? Also so. Aber das mal zu denken, wir hängen nicht voneinander ab als Ehepartner, sondern wir sind füreinander da. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Frauen oder Männer haben, sollen so leben, als hätten sie keine. Ja, das heißt, du bist frei. Paulus würde nie sagen, du bist frei dazu, dich zu trennen. Nein, diese Lebensverpflichtungen, die sollen wir leben, aber die kannst du gerade jetzt erst leben, wo du freigelassen bist, davon nicht mehr abzuhängen. Wenn dein Leben nicht damit steht und fällt, was der andere über dich denkt und zu dir sagt und mit dir macht, dann kannst du nämlich lieben, auch wenn er das nicht tut. Dann kannst du nämlich dich wieder einsetzen für die Beziehung, auch wenn der andere das nicht mehr will. Das gibt Freiheit. Und das ist vermutlich das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will. Weinen, traurig sein, mit dem Wissen, ja, es ist jetzt wirklich schlimm, aber es ist nicht das letzte Wort. Das, was dir jetzt Grund zur Trauer bereitet, das wird vergehen. Freuen, sich über etwas freuen, zu wissen, das ist nur ein Vorgeschmack. Die Freude wird noch viel größer werden, wenn du bei Jesus bist, auch wenn es das, worüber du dich jetzt freust, dann gar nicht mehr gibt. Deswegen sage ich ja immer, wenn ich mal bei Jesus bin, dann wird er mit mir Fußball spielen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen in diesem Leben. Wird er wahrscheinlich nicht, aber es wird noch viel schöner. Es hilft mir dabei, mir das vorzustellen. Kaufen. Nicht, um es haben zu müssen, sondern weil es ein Ausdruck der Liebe Gottes ist, dass er mir etwas schenkt und weil ich damit seine Liebe anderen gegenüber ausdrücken kann. Das macht mich frei. Ach, das ist meins und du musst es, brauchst es gerade. Ja, dann nimm's doch. Leben als behielten sie, kaufen als behielten sie es nicht. Und diese Welt gebrauchen, da wird jetzt ein interessantes Wort verwendet, das hat nämlich damit zu tun, das Letzte aus ihr rausholen. Wer in dieser Zeit alles sieht, in dieser Zeit der Welt, der muss alles ins Leben packen, was er sich erträumt, was irgendwie noch reinpasst und dadurch macht er es kaputt. Wir wissen, du musst hier nicht alles erlebt haben. Es kommt noch was ganz anderes. Gott wird diese Welt neu machen. Da ist das hier gar nicht mehr der Rede wert. Da bleibt nur noch das, was Gott in dein Leben bringt. Nämlich seine Liebe. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen beschreiben. Die Dinge dieser Welt und das, was wir hier erleben, ist da, um erlebt und genutzt zu werden. Aber nicht um dran zu hängen, nicht als Lebensinhalt. Das ist entscheidend. Und an die richtige Stelle kommt es, wenn wir beherzigen, die Zeit gehört Jesus. Vielleicht ist es euch schon mal begegnet, das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« hat 4 Strophen. Oft werden nur 3 gesungen. Oder die 4. mit dem Zusatz, naja, das können wir ja heute gar nicht mehr singen, aber wenn es denn da schon, wenn wir jetzt schon die Strophe nicht weglassen wollen, dann singen wir es eben mit. Das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben, er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Jetzt kommt's. Nehmen Sie den Leib, gut er Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Dann wird immer so getan, als ob Martin Luther, der wirklich großartige Dinge über all das geschrieben hat, so tut, als sei das nicht der Rede wert. Und als ob man es ja einfach mal lassen könnte. Und in der Zeit sind die meisten Kinder mitunter gestorben. Oder Ehepartner früher, als man sagt, okay, jetzt ist das Leben auch erfüllt gewesen und so. Viel mehr als heutzutage. Nein, das hat er nun wahrlich nicht leichtsinnig geschrieben. Und auf dem Hintergrund unseres Textes, glaube ich, riecht man das jetzt ganz anders und hört es ganz anders. Ja, es kann sein, dass sie das genommen wird. Und die gute Nachricht ist, du gehörst Jesus. Und deshalb kann man dir damit, wenn man es dir nimmt, gar nichts nehmen. Du hast immer noch alles. Denn am Ende wirst du gar keinen Mann und keine Frau mehr haben, wenn du bei ihm ankommst. Das ist eine Verbindung für diese Zeit. Das heißt nicht, dass du sie dort nicht kennen wirst oder ihn. Aber die Verbindung ist eine andere. Die geht über Jesus und nicht über eure Lebensverbindung. Und die über Jesus ist viel tiefer. Darum kann man sich in einer Ehe heute auch schon bemühen. Viel besser. Oder wenn er denn hier von Gut und Ehre und so weiter schreibt. Das ist vergänglich. Und es gehört alles Jesus. Es kann sein, dass Jesus uns dies und jenes schenkt. Und dass man irgendwo zu Ehren kommt. Und die Frage immer ist, mit welchem Blick erlebe ich das? Ich gehöre Jesus und es soll ihn vermitteln. Und ich verfolge das, was Ewigkeitswert hat. Jesus selber hat gesagt, ihr könnt mir nicht folgen, wenn ihr nicht Vater und Mutter und Sohn und Tochter und dies und jenes hasst, steht dort. Damit ist in dem Fall gemeint, an die zweite Stelle stellt. Das empfinden die vielleicht als Hass, weil jeder gerne an erster Stelle stehen will. Vor allem als Eltern will man doch die erste Adresse bleiben und lässt die Kinder nicht los. Oder als Ehepartner oder wie auch immer. Und Jesus sagt, du gehörst mir. Und die Zeit hast du von mir in dieser Welt. Und er möchte sie gerne füllen. Er möchte sie gestalten, die Zeit. Und dann kannst du die Dinge sortieren und die Menschen, die Beziehungen, in denen du zu Menschen und zu anderen stehst, dann kannst du sortieren, wenn Jesus, wie wir es eben gesungen haben, der Mittelpunkt ist. Arno Backhaus hat mal geschrieben, Beziehungen sind das halbe Leben. Die Beziehung zu Gott, das Ganze. Mir helfen solche Sätze ja. Allein auf Jesus ausrichten, weil wir ihm gehören und er kommt wieder und er macht alles gut und er liebt dich, wie sonst niemand kann. Und ich möchte noch einmal zitieren, diese schöne Anekdote von einem Touristen, der in ein Kloster kommt, um bei den Mönchen zu übernachten. Und dann ganz erstaunt ist über die spartanische Einrichtung dann in diesem Kloster und in ihren Zellen und fragt dann einen Bruder, sag mal, wo habt ihr eigentlich eure Möbel? Der Mönch fragt zurück, ja, wo habt ihr denn eure? Ja, ich bin ja auf der Durchreise nur, sagt der Mönch. Das sind wir auch. Wofür hast du Zeit? Die Zeit in dieser Welt ist Zeit der Entscheidung. Huch, habe ich das Ist vergessen. Die Zeit in dieser Welt ist wertvolle Zeit. Du kannst sie mit Werten füllen. Sie ist der Raum, in dem Gott seine Liebe bekannt macht. Und das Schema, so steht es dort wörtlich, dieser Welt vergeht. Unser Herr Jesus Christus kommt. Deshalb lebe schon heute, worauf es morgen ankommt. Amen.